Wie reif ist ein Unternehmen, was schon vor 10 Jahren Kampagnenmanagement etabliert hat? Auf was muss man wirklich drauf achten, um immer noch modern zu sein? Wie baut man eine datengetriebene Organisation aus und ist datengetrieben überhaupt das richtige Wort? Das sind alles Sachen, die ich mit dem lieben Oliver heute bespreche. Es ist eine sehr, sehr spannende Folge gewesen. Es ist eher strategisch, organisatorisch aufgehangen und von daher ein super spannendes Thema und auch eine sehr, sehr meiner Ansicht nach kurzweilige Folge mit dem lieben Oliver von Kongstar.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Oliver. Hi, Oliver.
Hallo Jonas, schön hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch sehr. Wir hatten ja jetzt gerade so einen kleinen Schnack vorab, um die Technik einzustellen, aber umso mehr freue ich mich jetzt, über die Themen zu sprechen, weil vielleicht für die, die noch neu dazu sind, ich habe so das im Kopf drin, dass authentische Folgen eigentlich nur dann entstehen, wenn die Gäste nur so grob die Themen sagen, in die wir die sie recht sprechen wollen, aber wir gar nicht ja Fragen und Antworten vorher absprechen. Von daher ist immer ganz gespannt und ich freue mich sehr. Und dadurch, dass du noch lächelnd mir gegenüber sitzt, laufen dir noch nicht die Schweißperlen. Von daher wird es eine coole Folge.
Ich wusste gar nicht, dass das eine Option ist, Jonas, dass wir es vorher absprechen, aber ich glaube, ich bin vorbereitet.
Ja, cool. Nee, in einem anderen Podcast gar nicht negativ meinen. Oder allgemein, glaube ich, ist es üblich, dass wenn du irgendwo frei sprichst, dass viele die Fragen vorher haben wollen und eigentlich die kuratieren und auch die Antworten schon vorlesen. Hatten wir auch schon mal. Wir veröffentlichen ja nicht alle Folgen, wo es dann auch war und wo ich dann irgendwie die Erfahrung hatte, dass die Antworten abgelesen wurden und dann war das nicht so eine ganz angenehme Folge und dadurch ist sie auch nicht veröffentlicht worden. So. Geplänkel am Anfang. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst, wo du arbeitest und dann geht's los.
Super, ja genau. Olli Kelz, ich bin Head of Data and Analytics bei Kongstar. Kongstar ist eine 100%ige Tochter der Deutschen Telekom. Wir haben ungefähr 300 Mitarbeiter, wachsend, aber beschaulich wachsend, haben über 6,5 Millionen Kunden derzeit im Mobilfunkbereich und ich verantworte da, wie gesagt, Data and Analytics. Was bei uns bedeutet, wenn man es grob auf 3 Pfeiler bringt, dass wir für die gesamte Company Dienstleister sind, um mit unseren Scrum-Teams CRs umzusetzen, Change-Requests in alle möglichen Datenthemen und dass wir aber auch als Abteilung neben den CR-Umsetzungen dann auch eigene Themen treiben. Das ist dann einmal die Personalisierung im Bestandskundenbereich, die für uns ein großes Thema ist und auf der anderen Seite halt unser Weg zur Data-Driven Company zu gestalten, so dass wir alles Erdenkliche tun, um datengetrieben in einem Unternehmen zu arbeiten. Das sind so die Rahmenbedingungen, die wir grundsätzlich haben. Ich darf ein Team führen von 14, 15 internen Kollegen und wir haben vier Scrum-Teams, die uns auf Entwicklerseite, aber mit externen Entwicklern dann unterstützen, die Themen auch umzusetzen.
Cool. Jetzt hast du ja von Change Requests gesprochen. Das heißt, betreut ihr eine Infrastruktur im Sinne von Data Warehouse, ETL-Strecken, Datenmodellierung oder es hört sich auch, Personalisierung hört sich ja auch sehr on-site an, also die Webseite zu personalisieren, da was einzubauen. Kannst du es nochmal ein bisschen framen? Weil ich hatte auch verstanden, dass es gibt ja nicht nur eure Data-Abteilung, sondern es gibt ja auch nochmal ein bisschen andere Konstrukte. Kannst du nochmal ein bisschen, weil das interessiert mich ja am meisten, wie ist die Organisation aufgebaut und wo hängt Data bei 300 Leuten? Kannst du uns da nochmal ein bisschen abholen?
Ja, super gerne, weil ich auch glaube oder selber überzeugt bin, dass gerade die organisatorischen Themen oftmals hinten runterfallen, aber die für uns aus den letzten 10 Jahren halt einen riesen Beitrag geleistet haben, dass wir da gestalten konnten. Also wo sind wir aufgegangen? Klassisch haben wir tatsächlich mit einem DWH angefangen vor 12 Jahren oder ich bin jetzt seit 2012 da. Hatten wir schon 7-stellige Kunden, aber so richtig wussten wir es auch nicht. Das ging dann los mit DWH-Aufbau, klassisch ETL, klassisches Stack, Informatica, Oracle, SAP BO. Das waren so unsere ersten Schritte und haben halt für die ganzen Fachbereiche von den ganz überschaubaren KPIs bis dann in weitere Kennzahlen und Treiber in zuerst die Themen umgesetzt, waren da für jeden Fachbereich aktiv und konnten dementsprechend auch einen ganz guten Überblick kriegen, was die Firma so braucht und was uns hilft zu steuern. Und weil ich gerade das Personalisierungsthema erwähnt habe, war dann, glaube ich, so ein erster Change, den wir hatten, oder eine Vergrößerung, das Thema, dass wir das Kampagnenmanagement für die Company aufgebaut haben. Hm. Das heißt, wir haben uns da von einem Dienstleister aus Deutschland ein Kampagnenmanagement-Tool geholt. Da haben wir dann die Datenversorgung für gemacht. Das war im Endeffekt auch eine Schnittmenge von unserem Datamart. Also wir konnten da hohe Synergien heben und sind, und das ist, ich glaube, das muss man immer so ein bisschen berücksichtigen, als Telco-Anbieter bist du einer der wenigen Branchen, die Vertragsgeschäft macht. Das heißt, wir haben lange Kundenbindungen aus dem Vertrag heraus. Ja. Das heißt, wir definieren Bestandskunden ein bisschen anders, als man wahrscheinlich im Retail oder im E-Commerce machen würde. Das ist eine andere Definition, weil wir wirkliche Verträge mit den Kunden haben.
Hm. Also Bestandskunde ist ein Kunde, wo ein Vertrag noch läuft.
Aktiv oder? Ist, genau. Ja, der regelmäßig monatlich seine Beträge zahlt, der regelmäßig Leistung bezieht und telefonieren kann. Ja. Insofern ist da das Kampagnenmanagement sehr stark auch noch auf eher klassische Touchpoints ausgelegt gewesen, mit E-Mail-Kampagnen, SMS-Kampagnen. Und mittlerweile haben wir das, ich glaube, wir haben mittlerweile 8, 9, 10 Touchpoints angeschlossen. Wir könnten noch Briefe versenden. Wir sind aber natürlich immer mehr digital unterwegs, nutzen unsere Touchpoints wie die App und das Customer Center, wo wir dann auch den Kunden personalisierte Inhalte zuspielen.
Cool. Was ist für euch ein Kampagnenmanagement-Tool? Also was verbirgt sich? Ich durfte ja in meiner Berater-Freelance-Zeit vor Douglas Kabel Deutschland Vodafone so ein bisschen betreuen. Mhm. Da war ich fasziniert, wie viel Print da geht. Also ist Kampagnen eher Print, online, wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wie gesagt, also die Entwicklung ist schon stark Richtung digital, ne? Also mit den Möglichkeiten, die wir hatten. Und das Personalisierungsprojekt hatte auch für uns so einen Leuchtturmcharakter. Dementsprechend war da auch relativ viel Involvement drin von den Abteilungen, relativ viel Leuchtkraft nach außen. Da ist also viel passiert in den Jahren, ne? Und wenn du eher von klassischen Touchpoints, wie gesagt, E-Mail, ist das Einfachste, was da rausgesteuert wird, gehen kannst, sind wir mittlerweile viel näher am Kunden, wissen viel besser, wo seine Bedürfnisse gerade liegen und können auch dann viel zielgenauer über Affinitäten in allen möglichen Bereichen dann auch die Kommunikation aufspielen. Hm. Und die geht dann halt, wenn du über eine Brief- oder über eine Printstraße gehst, brauchst du natürlich ein paar Tage, bis das ankommt. Wenn du eine SMS verschickst, bist du deutlich schneller. Und so versuchen wir halt die Kunden, so wie wir es von den Permissions dürfen und so wie die Situation es halt erlaubt, dann oder nach Themengebiet auch die richtigen Kanäle zu erwischen, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, wo der Kunde am ehesten bereit ist, unserer Empfehlung zu folgen.
Also so ein bisschen die Vision, die richtige Nachricht zur richtigen Zeit an den richtigen...
Klassisch, ja. Ich glaube, die sieht man auf jeder Konferenz immer mal wieder. Ne?
Ja. Und bis jetzt hat es keiner umgesetzt. Also ich habe noch nicht das Gefühl, dass es, wenn ich mir mein Unternehmen dann von innen anschauen darf, das so realisiert hat.
Ja, also wir sind, um das Personalisierungsthema jetzt gerade nochmal ein bisschen zu spiegeln, also wir sind da aus unserer Sicht in den letzten 2, 3 Jahren schon an einen guten Punkt gekommen. Wir haben halt das Glück, dass wir eigentlich eine sehr, sehr gut aufgebaute 360-Grad-Sicht auf den Kunden haben. Ich müsste es eigentlich ein bisschen weniger Grad nehmen, weil ein großer Baustein, der fehlt natürlich, da komme ich gleich nochmal zu. Aber ansonsten haben wir einen guten Blick darüber, was der Kunde gerade tut. Wir haben einen guten Blick darüber, was der Kunde dann höchstwahrscheinlich anhand der Statistiken und Machine Learning Scores, die wir haben, was er denn zukünftig auch interessieren könnte. Und das können wir ganz gut ausspielen. Dafür nutzen wir dann alle Erfahrungswerte, die wir haben, können die richtigen Touchpoints wählen, die richtigen Zeitpunkt wählen, das richtige Angebot wählen. Also bei uns ist das sehr stark nicht wie jetzt bei einer Amazon und Co., dass du halt so eine Recommendation Engine hast, die einfach neue Produkte dort reinlegt, sondern bei uns ist es halt immer sehr stark auf den Zeitpunkt geschuldet, ob jetzt ein Tarifwechsel und Cross-Selling möglich ist. Aber da sind unsere Mittel halt auch begrenzt. Ne, früher hieß es ja immer mit der Gießkanne, die ganzen Kampagnen auf alle ausschütten, das kennst du wahrscheinlich noch. Und dann wurde einem bewusst, dass es der Kunde ja sehr störend empfindet, wenn man ihn zuballert mit allem Möglichen.
Oh Wunder.
Und geht uns ja genauso. Und deswegen ist gerade im Vertragsgeschäft ist halt diese Währung, den Kunden dann in dem Moment zu erwischen, wo er auch affin für unsere Kommunikation ist, ist jetzt nicht das leidenschaftlichste Produkt Telekommunikation. Also beschäftigt sich jetzt kein Kunde allzu lange mit. Aber wenn er sich damit beschäftigt, müssen wir halt da sein, um ihm dann was bieten können, was er dann wirklich auch interessant genug findet. Das hat halt dann auch seine Grenzen, weil wenn du jetzt einen Tarifwechsel dem Kunden ans Herz gelegt hast und er nimmt diesen wahr, dann brauchst du ihn 2 Wochen später ja nicht mehr was anderem zu machen. Das ist ja auf einer E-Commerce-Plattform ganz anders, ne? Dann weißt du, was ist jetzt noch ein anderes Produkt, was ihn interessieren könnte. Das ist bei uns dann nicht so.
Ja, du hast halt die größere Herausforderung. Du kannst ihn vielleicht noch ein bisschen upsellen, aber du hast ihn 2 Jahre in einem Vertrag drin. Eigentlich die Möglichkeit ist nach oben. Du kannst ihm nicht nochmal theoretisch könnte man sich überlegen, einen Zweitvertrag zu verkaufen, ist aber ungewiss, ist nicht so wie Replenishment. Mhm. Und ansonsten bespielt man ihn vielleicht noch in regelmäßigen Abständen, um den Churn nach den 2 Jahren zu verringern. Hört sich jetzt so an, als ob ich es abtun würde, aber ich glaube, es ist ein ganz anderes Business, wie du es auch gerade beschreibst, wie ein klassischer E-Commercer das sozusagen hat.
Absolut, ja.
Du hast Kampagnenmanagement gesagt, aber es hört sich schon sehr nach so CRM-Logik an.
Komplett.
Mhm. Wenn man die Intelligenz links Richtung DWH schiebt oder rechts Richtung Kampagnenmanagement-Tool, wo findet die Insights-Generierung und die Nest-Best-Action sozusagen statt?
Ja, guter Punkt, weil genau da findet gerade die Evolution bei uns statt, weil wir früher sehr viel im Kampagnenmanagement-Tool gemacht haben, um mit Selektionsfeldern besser zu bestimmen, welche Kunden sprechen wir an. Aber du merkst halt, um so differenzierter du die Kunden betrachten willst, irgendwann kriegst du es halt nicht mal in einem Frontend-Tool so gut für die operativen Einheiten dann gestemmt und verlierst die Übersicht. Und das war unsere Erfahrung, dass wir dann alles mehr ins Backend verlagern, dann aus einzelnen Affinitätsscores im Machine Learning-Bereich dann ein Gesamtsystem, ein Framework bauen, was halt immer in der Lage ist, für jeden Kunden die aktuell beste Empfehlung rauszugeben, sodass dann auch alle Touchpoints darauf zugreifen können. Wir unterscheiden da immer zwischen Pull und Push. Also pushen wir jetzt eine E-Mail-Kampagne, eine SMS oder so raus, oder wird der Kunde halt, wenn er auf unsere Seiten kommt, gibt es einen Pull-Effekt und ihm werden dann Dinge angezeigt. Und da ist einer unserer obersten Ziele, ist eine Konsistenz in der Kommunikation herzustellen gegenüber dem Kunden, damit er halt keine Verwirrung spürt, sondern sich gut aufgehoben fühlt. Da ist es halt total wichtig, eine zentrale Stelle zu haben, diese Entscheidung zu treffen, die dann wiederum von allen Touchpoints, inklusive des Services, der Agents etc., die im Callcenter sitzen, dann auch gekannt wird, sodass der Kunde halt immer die gleiche Stimme hört und nicht mit 10 verschiedenen Touchpoints reden muss.
Das heißt, so der Klassiker, man versucht so die Intelligenz, Mehrwert in den Kanal, in den Tool reinzubekommen, stellt aber dann fest, dass man Personalisierung, die richtige Nachricht zur richtigen Zeit, ja plötzlich die Kanäle explodieren. Man versucht die wieder sozusagen eher links Richtung DWH, zentrale Insights zu generieren, dass du es dann orchestrieren kannst über alles hinweg.
Genau. Genau. Und das bringt dir dann halt auch in anderen Fragestellungen, in Governance-Fragestellungen, in vielen Dingen der Architektur halt auch gute Argumente, dass du wieder sagst, wir brauchen das alles aus einem Guss, sonst wirst du halt keine konsistente Entscheidung treffen können, weil jede Maschine wird mit dem Datenstand ein anderes Ergebnis erzielen. Ja. Und dementsprechend muss das immer weiter, wie du sagst, nach links ziehen. Ne? Und jetzt kurzer Abbrecher, aber jetzt mit Gen AI und LLMs und Co. ist es nochmal spannender, weil jeder Toolanbieter jetzt LLMs einbindet und die Versuchung ist halt groß. Jedes Tool macht für sich seine Sache.
Ja.
Und da kommt auch erstmal was raus, aber die große Vision wird das nicht bedienen. Und deswegen ist es für uns halt ein großes Anliegen, aus der zentralen Data Analytics Abteilung dann Transparenz zu schaffen, dass das kurzfristig spannend klingt, mittelfristig aber schwierig werden wird.
Ja, aber da ist immer Speed, also Time to Market hatten wir uns ja jetzt auch gerade kurz vorher unterhalten, so wie schnell kriegen wir die Folge veröffentlicht. Treibt mich ja auch rum, aber treibt es auch sozusagen alle Unternehmen runter. Daher verstehe ich, dass dieses, ist ja immer dieses zentral, dezentral, wie positionierst du deine Ressourcen? Auf der anderen Seite auch über die Technik, auch die Intelligenz ist immer wieder, und ich glaube, es darf kein Tauziehen sein, aber es muss eine Wellenbewegung sein, wie so eine Ebbe und Flut, die im besten Fall sozusagen das so gewährleistet.
Ja, weil die Erfahrung brauchst du, und du brauchst Überzeugung in den Fachbereichen, dass sie das mal ausprobiert haben, dass sie sehen, das ist wirklich was drin, da bin ich auch bereit, zukünftig zu investieren, auch wenn dann der zentrale Ansatz vielleicht ein bisschen erstmal ein Rückschritt ist, aber dann stehen alle dahinter. Das sind einfach Erfahrungswerte, die wir in der Vergangenheit hatten, so wie ich eben schon mal gesagt habe, dass Personalisierung das Leuchtturmprojekt für uns war, was Türen geöffnet hat, weil einfach erkannt wurde, dass Datennutzung, wie alle, ne, das liest man, das hört man, das sieht man von anderen Unternehmen, ja, an der Theorie gehen da alle mit. Aber wir haben halt dann auch nochmal die Kraft lernen können, was passiert, wenn man wirklich Ergebnisse von Conversion Rate Steigerungen mal zeigt. Und wir hatten da teilweise Faktor 3 auf einmal drin, weil wir Machine Learning angewendet haben. Und das war für uns auch so ein bisschen der Turning Point, wo von gut gemeinten Absichten dann auch die Türen geöffnet wurden und wir Rahmenbedingungen schaffen konnten, mit denen wir unsere Visionen und unsere Ziele auch erreichen. Und davon profitieren wir heute noch. Also das sind einfach vor ein paar Jahren, 4 Jahren, glaube ich, war es, wo wir dann wirklich mit den ersten Zahlen reingegangen sind, die einfach die Augen geöffnet haben. Und seitdem ist es eigentlich rasant Richtung Data-Driven Company gegangen für uns.
Ja, was heißt für euch Data-Driven Company?
Das Wort ist so gesetzt, dass ich es mir kaum traue zurückzunehmen, weil das Projekt heißt so, das steht auf jeder Folie. Ich mag es gar nicht so gern. Datengetriebenheit hört sich für mich nicht so nach dem Erstrebenswerten an.
Aber Data-Driven ist, glaube ich, was anderes wie datengetrieben. Ich glaube, du darfst es nicht eins zu eins übersetzen, oder?
Auf jeden Fall hört datengetrieben viel falscher an und man muss aufpassen, dass man diesen oder den Spagat dann irgendwie dann schafft, ne? Ja. Weil da kann sich jeder was drunter vorstellen, das ist auch gesetzter Begriff, aber vielleicht auch nicht ganz so charmant, wie es eigentlich sein könnte. Ne, ich weiß, letztes Mal habe ich auch, das Buch hatte ich vorher schon gelesen, dann hattet ihr auch eine Podcast-Folge mit Sebastian Warnecke, glaube ich, über Data Inspired. Finde ich halt total spannend, die Ansätze. Und ich finde das auch total richtig. Ne? Es ist dann eher eine Thematik, bringt mir jetzt ein neues Wording rein, bringt das viel mehr oder nicht, aber in meinem Kopf ist es eher Data Inspired oder Data Informed oder sowas.
Ja. Ich habe parallel gerade ChatGPT offen und habe übersetzt Data-Driven Company eingegeben und dann wird auf Deutsch übersetzt als datengetriebenes Unternehmen, bla bla bla. Mhm. Und dann habe ich jetzt gesagt, finde ein anderes Wort dafür und dann kommt datengetriebenes Unternehmen könnte auch datenorientiertes Unternehmen sein. Mhm. Dieser Begriff betont ebenfalls die zentrale Rolle von Daten in der Unternehmensführungsstrategie, ohne jedoch den technischen Aspekt der Treibkraft zu betonen. Und das ist, glaube ich, das, was ja auch Sebastian versucht zu sagen. Es geht um Data Inspired. Es geht nicht um getrieben zu sein im Sinne von, du musst nur auf Daten vertrauen und die Daten treiben dich schon in deinem Wachstum oder in deiner Kostenreduktion und du musst immer wieder drauf achten. Und das ist so das Mantra. Ich glaube, das ist es nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn du es schwarz-weiß siehst, ist es eben auch nicht gar nicht auf Daten zu vertrauen und immer nur Bauchgefühl zu machen. Und man kann ja mal ausprobieren und gucken mal, was rauskommt. Das wird auch nicht funktionieren.
Ich muss lachen, weil schwarz-weiß ist so ein Klassiker, den ich ganz gern immer vermeide. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass die komplexen Probleme, die wir jetzt versuchen anzugehen, mit irgendeiner Schwarz-Weiß-Lösung zu lösen ist. Aber es hilft natürlich schon mal erstmal, Leute zum Nachdenken zu bringen, eine Reflexion zu starten. Ne? Aber irgendwo dazwischen, ne, zwischen diesem vielleicht manifestierten Bauchgefühl, was das Management, was die Entscheider schon seit langen Jahren aufgebaut haben, sind halt die Experten, aber auch einer informierten Datenwelt, die sie unterstützen, auch an den neuen Rahmenbedingungen dann wieder neu zu lernen. Das ist halt ein guter Mix, den muss man irgendwie reinkriegen. Und das ist dann auch eine kulturelle Frage, die uns da momentan sehr, sehr umtreibt. Ne? Hm.
Was glaubst du, was der Grund ist, warum viele Unternehmen nicht datengetrieben sein können oder datenorientiert sein können oder wollen oder was? Weil wenn man 10 Jahre zurückguckt, ich glaube, die IT-Transformation haben wir geschafft, dass alle sich jetzt mehr auf die IT-Themen fokussieren, dass verstanden wird, dass man digital werden muss, dass man dem Thema hinterherläuft, dass man sich darauf verlässt. Sind wir da einfach nur 10 Jahre hinten dran und müssen wir noch ein bisschen Geduld haben? Das ist jetzt eine dumme Metapher oder Analogie, aber wir sind ja schon nass, oder? Also KI ist schon da. Wir müssen uns mit dem Thema eigentlich jetzt massiv beschäftigen.
Hm. Also du hast, glaube ich, ein bisschen vorweggenommen. Es ist keine Technologiefrage für mich. Die Tools, die Möglichkeiten sind total da.
Ja.
Mit KI noch mal extremer, als wir es uns vor 1,5 Jahren noch vorstellen konnten, glaube ich. Es ist für mich schon eine Kulturfrage. Also ich glaube, das ist schon auch gelernte Praxis, die wir einfach jetzt nach und nach mit tollen Möglichkeiten im Data-Bereich dann auch umgestalten müssen. Das sehe ich wirklich wie ein Marathon. Da sind ganz viele verschiedene Möglichkeiten, da auch wieder eine Reflexion zu erzielen, dass die Leute sagen, oh, jetzt bin ich ein bisschen irritiert, jetzt geht hier auf einmal was anders los, wo kommen diese Dashboards her, was kann ich damit tun, wie kann ich damit arbeiten? Ich weiß doch eigentlich, wie meine Kunden segmentiert sind. Nee, höchstwahrscheinlich gutes Gefühl, aber es geht anders und wir versuchen halt gerade an allen Ecken und Enden natürlich mit den geeigneten Tools, die wir an den Start bringen, mit den guten Datenmodellen, mit Literacy-Maßnahmen, aber halt auch mit einem Data-Mindset, mit Kulturfragestellungen immer wieder dieses Thema aufzubrechen. Mhm. Also ich sitze jetzt hier im Büro, es ist jetzt wieder alles schön sauber. Wir hatten aber gestern hier einen Data Day mit der gesamten Kongstar, 300 Leute hier vor Ort.
Cool.
Wir haben aus allen Fachbereichen nach Sessions gefragt, wo was vorgestellt wurde. Über viele Stunden haben hier, glaube ich, 40 Sessions verschiedene stattgefunden, wo jeder Bereich die Chance hatte, seine Data-Themen vorzustellen, wie weit man da ist. Und es sind so wieder so viele Aha-Momente gewesen, dass die Firma wieder gesehen hat, oh cool, wir haben das letztes Jahr das erste Mal gemacht, dieses Jahr jetzt der Nachfolger. Und es hat sich unheimlich viel getan. Letztes Jahr war viel Theorie, jetzt ist es immer mehr Praxis geworden und das, was wir letztes Jahr noch erzählt haben, kommt jetzt zum Leben.
Ja.
Und das ist ein Baustein, einer von vielen, ne, der hilft, dass man sich dem Ganzen wieder öffnet, dass man Bock hat, in so ein Tool reinzugehen, sich Gedanken zu machen. Ich glaube, anders geht's nicht, weil das ist nichts, was du als Schalter umlegen kannst. Das kannst du mit der Technik machen, aber das wird mit der kulturellen Frage und mit dem im täglichen Doing einsetzen nicht laufen.
Ja. Literacy wird, glaube ich, total unterschätzt. Also wie kriege ich es rein? Und ich glaube, wir haben versucht, digital zu implementieren über Kulturthemen, haben festgestellt, dass es kein Projekt ist, was irgendwann endet, sondern dass es eine ständige Transformation ist. Mhm. Und teilweise werden diese Fehler doch wieder bei Data gemacht. Somit, wir werden jetzt datengetrieben. Hier sind die 10 Slides. Schaut ihr euch an und 2 Monate später geht's dann los. Und da fängt es ja wirklich, wie du sagst, mit einfachsten Dingen an. Mit welche Zahlen guckst du dir an? Können die Leute überhaupt die Zahlen lesen? Verstehen die, wie die das Business machen? Ist auch gar nicht negativ, weil die haben es halt einfach nicht machen müssen die letzten Jahre. Und warum willst du dann jemanden dafür verantwortlich machen? Wenn jemand noch nie Marathon gelaufen ist und immer lieber Fahrradfahren war, warum schickst du den jetzt den Marathon zu laufen, um die gleiche Strecke zu schaffen?
Werbung in eigener Sache.
In den letzten 2 Jahren habe ich über 6 Bücher geschrieben, 200 Podcast-Folgen aufgenommen und ich habe mir überlegt, wie bekomme ich diese ganzen Informationen jetzt nochmal anders verpackt und in einem Mehrwert für euch kommuniziert. Mit meinem Team habe ich jetzt über 6 Monate mal drüber nachgedacht, was kann das denn sein, und habe viele Ideen verschmissen und dann auch doch wieder angefangen. Es wird jetzt demnächst einen Videokurs geben, in dem ihr die Möglichkeit habt, alle Informationen, die ich über die letzten Jahre erarbeitet habe, wie wird ein Unternehmen datengetrieben, auf was muss man dabei achten, was sind Fails und vor allem, was sind aber auch gute Vorlagen, die man nutzen kann, um erfolgreich zu sein. Von daher nutzt die Chance, meldet euch bei mir und ihr bekommt Zugriff zu diesem Videokurs. Ich schicke euch alle Informationen dazu. Er kostet natürlich was, aber für die Leute, die am Anfang direkt zuschlagen, habe ich auch einen großen Rabatt. Ich freue mich. Das ist irgendwie strange.
Ja, total. Kann ich nur unterstützen. Und das hilft auch wirklich keinem. Also es ist ein Riesen-Change. Und das ist nicht der einzige Change, den wir in so einer Firma haben, ne? Also ja. Wir sind in den letzten Jahren deutlich stärker in die Customer Centricity reingegangen, als das noch am Anfang der Fall war. Steuern viel nach NPS und solchen Dingen aus in der Firma. Das ist ja auch schon ein Change. Also ne, in allen Ecken sind dann Tools, die neu kommen, im Datenbereich, aber auch in anderen Bereichen. Also es ist ja auch echt eine Herausforderung, muss man auch für einen selber sagen. Und wenn man schon affin ist und die Tools schon mit auswählt, heißt es ja trotzdem noch nicht, dass man sie perfekt beherrscht. Das ist immer Zeit, da muss man auch Vorbild sein und schauen, dass man da in Meetings mal schnell aushilft. Und das kostet bei einer Belegschaft auch von 300 Leuten, ich will es gar nicht wissen, wie es in einem Konzern dann aussieht, ist es einfach ein Akt, den man mit viel Geduld und Leidenschaft voranbringen muss.
Ja. Die Frage, die ich ja immer wieder gestellt bekomme mit, was sind so die ersten Schritte jetzt? Bist du ja schon eine Weile da und hast das DWH, verstehe ich, mit aufbauen dürfen, hast das Kampagnentool mit aufbauen können. Also alle Mobilfunkanbieter, die ich kennengelernt habe, sind da schon sehr gut unterwegs gewesen oder sind gut unterwegs, weil ihr das Thema schon viel, viel früher angegangen seid. Was waren für euch so die Schritte? Was hat geholfen, das Thema zu machen? Und dann mach gerne einen Sprung zu, was sind so weitere Themen wie jetzt den Data Day, dass ihr das auch im Leben lassen könnt, ne? Also dass es zeigt, dass das Projekt nicht beendet ist.
Tatsächlich diese Bewegung, Data-Driven Company jetzt voranzubringen, habe ich eben schon mal kurz erwähnt, war tatsächlich ganz aus einer anderen Richtung, aus einer operativen Use Case wie Personalisierung, der einfach Geschäft gemacht hat, dass gesagt wurde, boah, damit beschäftigen wir uns mehr. Und ich damals in der Position war, dass ich mit der Geschäftsführung gesprochen habe, gesagt, Olli, was ist denn jetzt eine Rahmenbedingung, mit der du besser arbeiten könntest? Was ist denn jetzt das Problem, dass wir nicht noch mehr skalieren können? Und dann sagt sie, okay, wir sind keine Abteilung, wir brauchen einen Plan, wir brauchen einen Auftrag, wir brauchen ein Mandat und dann können wir loslegen. Und das werden viele Unternehmen schon haben. Für uns war das aber wirklich dann der Startschuss, dass wir gesagt haben, jetzt können wir endlich strukturelle Themen, die unbedingt notwendig sind in einer Company, auch angehen, weil wir da enabled wurden. Das war dann das Erste, was wir getan haben, ein neues Analyse-Tool, also ein Dashboarding-Tool an den Start zu bringen. Und dass wir organisatorisch enabled wurden, dass die geeigneten, relevanten Leute, die wir dafür brauchen, dann auch in einer Abteilung waren, sodass wir gut arbeiten konnten. Für uns war es auch ein Riesenschritt, dass wir direkt in den Fachbereich gehoben wurden mit der Abteilung, die neu gegründet wurde. Glaube ich, auch ein absoluter Key für diese Entwicklung war, dass wir halt im Commercial Management bei uns hängen. Das heißt wirklich da, wo das Geschäft verantwortet wird, dass wir gar nicht weit noch den Weg suchen müssen in Fachbereiche, sondern dass wir da mittendrin sind. Und das hat uns halt geholfen, an die eigentlichen Schmerzpunkte zu kommen und die Use Cases zu identifizieren, die wir wirklich angehen wollen. Und dann war es halt, wenn die Rahmenbedingungen, die Strategie stand, war für uns immer ganz wichtig, weil wir schon geahnt haben, dass es kein Technologiethema wird, wenn wir jetzt zur DDC werden wollen, dass wir halt kulturell von der ersten Sekunde an alle mitnehmen. Und da haben wir unheimlich viel Zeit auch investiert. Also als Beispiele, die Analytics-Strategie wurde halt in Interviews mit jedem einzelnen Leiter bei Kongstar getroffen, mit den Experten, die wir identifiziert hatten, aus den Vorjahren, aus den einzelnen Abteilungen. Jeder sollte mitdrehen. Wir haben natürlich konsolidiert, verdichtet etc., geclustert, was man alles tut. Aber wir wollten halt alle mitnehmen und jedem die Chance geben, sich zu beteiligen. Das ging weiter Richtung Operating Model. Ich weiß, das ist auch einer von deinen Lieblingsthemen, Hub and Spoke und Co. Haben wir genug potenzielle Spokes in den Abteilungen, dass wir überhaupt so ein Verfahren, so ein Operating Model machen, oder müssen wir uns mehr zentral aufstellen? Wir haben 7 Analytics-Personas definiert, auch mit unserem Data Scientist aufgrund von Befragungen, die wir mit jedem Kongstar gemacht haben.
Cool.
Haben dann eher so Data Scientist-Personas und eher Analytics-Personas gehabt und welche, die überhaupt keine Erfahrung haben, aber von dem Punkt aus haben wir eigentlich in jedem Schritt alle Mitarbeiter immer versucht mitzunehmen und immer auch alle Mitarbeiter zu denken. Also auch die ganz unerfahrenen Personen, das kriegen halt ein anderes Literacy-Angebot als der angehende Data Scientist. Aber wir versuchen halt jedem die Entwicklung zu ermöglichen und dann was Passendes anzubieten in diesen Clusterungen.
Sorry, dass du reinkrutsch, aber da geht es ja auch gar nicht darum, irgendwie einen 15-Stunden-Kurs für jede einzelne Zielgruppe anzupassen, sondern es geht ja manchmal auch um eine Art Präsentation, um die Leute einfach abzuholen, um irgendwie eine halbe Stunde mal was zu erklären, um einen Blog-Link zu teilen. Also da ist Pragmatismus ja auch manchmal total hilfreich.
Ja. Wir sprechen dann immer vom Blumenstrauß. Also die Personagruppen ist eine Differenziator, aber die Menschen, die dahinter stecken, sind ja auch unterschiedlich. Und der eine freut sich über einen Data Day, der andere wird sich in der Community lieber einbinden lassen. Der dritte, so Formate wie Frag Dr. Data, so ein bisschen, was ich mir noch nie getraut habe zu fragen. Und dann wird da sowas gemacht und ein kleines Video abgehalten, wenn die Fragen beantwortet werden. Die KI-Krabbelgruppe ist am Start. Da kann jeder wirklich für sich mal seine Erfahrungen rausgeben. Ist natürlich mit ChatGPT jetzt auch nochmal deutlich intensiver geworden. Aber da sitzen dann auch alle 2 Wochen 30, 40 Kongstars zusammen, die sich da einfach austauschen. Und so versuchst du halt jedem irgendwie die Chance zu geben, sich für das Thema mehr zu interessieren und da noch reinzukommen. Ne? Und dann hast du halt für jeden so eine lebenslange Journey, die du natürlich nicht nur bei Kongstar hast. Aber ich meine, dir muss ich das nicht sagen. Das Data-Thema ist so relevant wie kaum ein anderes. Und in 5 oder 10 Jahren sehen die Ausschreibungen und die Einstellungen wahrscheinlich auch anders aus. Und dass wir auch eine Verantwortung haben für die Mitarbeiter, ob bei Kongstar oder für später, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen, dieses Data-Literacy-Thema anzugehen und sich da weiterzuentwickeln, das sehen wir halt schon als total wichtig an. Und wir merken halt auch im Feedback, dass es motiviert, dass die Leute darauf Bock haben und dass sie sich auch Zeit nehmen, obwohl der Arbeitsalltag ja normalerweise keinen Platz für zwingend solche Weiterbildungsmaßnahmen hat. Aber uns ist es wichtig, das Angebot zu machen und vermeintlich für jeden das Passende zu finden.
Ich habe jetzt vor kurzem eine Podcast-Folge mit jemandem genommen, der Data Science verantwortet in einer Firma. Und der hat einen spannenden Punkt gesagt, weil in einer Folge spreche ich mit Tim gemeinsam. Ist ja eher so eine lustige Folge mit Tim immer und ab und zu mal ein bisschen blödeln. Und in einer Folge sprechen wir über Machine Learning versus künstliche Intelligenz, was es ist, wie sich abgleicht. Da sagt er einen spannenden Punkt. Er sagt, künstliche Intelligenz hat sich über die letzten Jahre entwickelt. Vor 10 Jahren hättest du gesagt, dass die Maschine intelligent ist, wenn sie bei Schach gewinnt. Heute würdest du nicht mehr dazu sagen, dass es intelligent ist, sondern dass es eigentlich sozusagen ein alter Hut ist, dass das klappt. Und ich glaube, auch sowas gilt im Data-Bereich. Ich glaube, das vergessen viele, also wenn du KI auf Data sozusagen wieder überziehst, dieses datenorientiertes Unternehmen, data-inspired Unternehmen zu sein, heißt nicht, die Standards von vor 10 Jahren zu etablieren, sondern heißt, sich immer wieder neu an den Markt anzupassen und auch eine flexible Struktur zu haben, flexibles Tech-Stack zu haben. Und wenn du das nicht schaffst zu etablieren und immer wieder dich hinterfragst, die neuen Leute, die mit dazukommen, das heißt ja nur nicht, weil jetzt jemand gerade vom Gymnasium abgeht oder von welcher Schule auch immer oder ein Studium fertig gemacht hat, dass diese Person datenorientiert arbeiten kann, sondern auch den Personen muss man es wieder beibringen, den Kontext zu eurem Unternehmen oder zu dem Unternehmen, wo er startet. Also immer ganz flexibel und von daher super, dass ihr das so macht, weil das brauchst du. Ohne diese Maßnahmen bist du nicht erfolgreich.
Ja, total. Und es ist auch wirklich, wie du sagst, ne, von Storytelling, thesenbasiertes Arbeiten. Das ist ja nicht nur SQL schreiben oder irgendwelche anderen super trendigen, also es ist so vielschichtig einfach. Es ist total breit. Wir bieten sogar unseren Spokes, wir haben gerade eine Change-Management-Begleitung oder so eine Schulung über 12 Termine für die Spokes angeboten, dass sie wiederum in der Lage sind, diesen Change in ihren Abteilungen weiterzutreiben. Einfach weil wir sehen, du brauchst halt auch ein Rüstzeug, um so eine Veränderung voranzutreiben. Und für uns alle total spannend, aber es ist halt ein Kulturthema, deswegen unheimlich vielschichtig und deswegen, glaube ich, muss man es auch so nehmen.
Ja. Was wäre dein Tipp, wenn, ist ja auch immer die Frage, die ich stelle, wenn andere Leute jetzt hier zuhören und so das Gefühl haben, oh, ich krieg's irgendwie nicht auf die Straße, ich muss mit meiner Chef oder meinem Chefin irgendwie sprechen, irgendwie haben sie noch nicht verstanden, das Thema anzugehen. Was so, wäre so dein Gefühl, wie man es macht?
Ja, ich meine, ich habe Glück, dass es eine Company ist bei Kongstar, die super offen ist für solche Dinge. Deswegen, ja. Natürlich ist das Mandat, das so umfänglich zu machen, ist natürlich ein Geschenk. Und wenn man das einfordern kann und da auch den Rückhalt kriegt, dann ist es schon gut, weil ich glaube schon, no participation, no commitment zählt halt immer noch. Wenn du es nicht gut so groß machen kannst, dass die Leute das Gefühl haben, sie sind Teil der Reise, dann wirst du sie entweder gar nicht mitnehmen können oder du wirst sie irgendwo wieder schnell verlieren. Das einzufordern, sollte man auf jeden Fall nicht müde werden. Und ansonsten, also du kriegst fast jedes Technologie-Thema auf eine Roadmap gesetzt und mit ein bisschen Erfahrung bist du da auch halbwegs gut unterwegs, wann das live geht, wann das genutzt wird. Das Kulturthema lässt sich kaum auf irgendeine Roadmap setzen. Da kannst du Dinge planen, da kannst du was machen, aber im Endeffekt ist es halt eine Veränderung, die bei jedem Einzelnen abgeht und die kriegst du halt nicht auf die Timeline gelegt und deswegen muss man sich da auch ein bisschen das Vertrauen vom Stakeholder-Management oder von den Stakeholdern holen, dass sie einem Zeit geben dafür, so eine Veränderung im Unternehmen voranzutreiben.
Ja. Auf deiner Reise, die du jetzt schon eine Weile lang machst, was war für dich der größte Aha-Effekt?
Tatsächlich einer dieser Punkte, die ich eben gesagt habe, dieses Leuchtturm mit Personalisierung und was auf einmal möglich war, wenn die Zahlen stimmen. Ich glaube, das war einfach der Change, wenn ich jetzt rückblicke, der ganz viel ins Rollen gebracht hat.
Ja. Also Qualität reinzubekommen und auf Basis der Qualität dann zu entscheiden.
Ja.
Worum seid ihr zentral aufgestellt? Es hat sich jetzt sehr danach angehört, dass ihr zentral aufgestellt seid und zwar so eine Hub-and-Spoke-Beziehung habt, aber die Spokes eher so ein bisschen unabhängiger sind, hört sich an, ne? Weil du ja schon größere Scrum-Teams hast.
Ja, wir sind generell, entwickeln wir alle Systeme agil weiter. Das heißt, dieses Scrum-Verfahren und die Dev-Teams, die sind schon ganz lange in der DNA von Kongstar. Dass jetzt eigene Fachbereiche, eigene Teams hätten oder auch einzelne Engineers oder Data Scientists, wird gerade so langsam so ein bisschen aufgebaut. Aber wir sehen uns schon als zentraler Enabler für alle Fachbereiche.
Ja.
Ich halte das auch für sinnvoll. Also wir sind jetzt nicht in dem Bereich von der Größenordnung, dass wir jetzt mit Data Mesh direkt solche Strukturen schaffen müssen, wo du noch viel mehr dezentral enablest. Vielleicht kommt das noch, aber ist jetzt momentan einfach noch nicht der Fall. Und wir sind da, glaube ich, ganz gut aufgestellt, dass wir es derzeit zentral bedienen. Aber mal gucken, ich habe das ja eben auch schon mal gesagt, organisatorisch sind wir fließend unterwegs. Wir gucken immer, dass wir Entwicklungsteams auch so aufgestellt sind, wie sie den Use Case bedienen. Also ein Schlüsselfaktor, wo du eben nachgefragt hast, aber das trifft vielleicht nicht auf jedes Unternehmen zu, war halt, dass wir angefangen haben, für diesen Personalisierungs-Use Case nicht nur 4 verschiedene Teams anzusprechen, die einen die Reporting machen, die anderen die Machine Learning Scores berechnen, die dritten, die das Kampagnenmanagement-Tool bedienen. Und das vierte Team, was irgendwie noch Daten verteilt hat im Unternehmen, ne, das war nämlich der Anfang, als wir diesen Use Case aufgesetzt haben, sondern die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass wir all diese Kompetenzen in einem Team brauchen. Deswegen haben wir dieses Team dann so umgestellt, dass dann alles über ein Team erledigt werden konnte und das hat die Time to Market nach oben geschossen. Das war auf einmal rein weg aus organisatorischen Änderungen ein riesen Game Changer für uns, der uns echt gut getan hat.
Wie misst man das?
Die Time to Market?
Ja, ja, also du musst ja erst umstellen. Du musst ja erst umstellen und dann Time to Market zu messen, ja? Und die Entscheidung vom Vorstand ist ja eher vorher oder von dir ist vorher, dass du sozusagen, du bist davon überzeugt, dass es klappt. So, wie evaluierst du und welche Annahmen nimmst du an, dass du sagen kannst, es wird so sein?
Also bei dem Thema fand ich es, ne, da war ich noch nicht in der Position, wie es jetzt bin, sondern ich war Projektleiter für das Thema Personalisierung bei uns.
Ja.
Und habe mich halt gefragt, ob es sein kann, dass ich jeden Tag mit 4 meiner POs zusammensitzen muss, um einen Use Case durchzusprechen, der doch eigentlich aus einer Hand gewinnen müsste. Also das konnte ich sehr gut spüren an meinem täglichen Doing, dass das nicht der effizienteste Weg war. Ne? Und das ist halt auch wichtig, mit dem CRM-Team unglaublich eng zusammenarbeiten, fast wie eine Einheit da stehen, war das halt auch ein kurzer Weg zu sagen, passt mal auf, wir würden das gerne umstellen, lass uns das ausprobieren, aber wir glauben, das wird uns einen echten Hub bringen, wenn ihr nur noch mit einem Team sprechen müsst als Anforderer. Und aus dieser Entwicklung hat sich halt dann ganz viel getan. Und wie dann die Qualität, die Ergebnisse, aber auch das Time-to-Market an sich besser wurde, war halt auch nicht mehr viel Evolution. Also das hat jeder gemerkt, es hat sich deutlich besser angefühlt.
Ja, cool. Ich bin immer noch fasziniert gedanklich von dem Thema, das du am Anfang gesprochen hast, dass ihr dieses Kampagnenmanagement am Anfang schon aufgesetzt habt vor 10 Jahren. Ist ja das Customer Data Platform, das Buzzword, über was ich auch ein Buch geschrieben habe, geläufig?
Oh ja, das Buch habe ich auch gelesen.
Ah, okay, cool. Ich weiß nicht, ob du vorher gesagt hattest. Jetzt die andere Frage. Siehst du euer Kampagnenmanagement-Tool als CDP?
Als kleine Version davon.
Ja.
Also dieses.
Warum als kleine?
Weil wir gewisse Funktionalitäten da jetzt noch nicht so out of the box hatten, die wir für eine richtige CDP, State of the Art CDP wahrscheinlich bräuchten.
Ja.
Also ich habe ja eben gesagt, die Kanäle, die wir nutzen, sind halt nicht ganz so real-time. Ne? Eine SMS kommt immer noch am nächsten dran, aber es ist gar nicht so notwendig. Aber wenn wir die Touchpoints ausweiten in Bereiche von unserem Webshop etc., dann musst du halt ganz anders arbeiten im zeitlichen Bereich. Und da sind wir jetzt gerade noch nicht. Weil das schon eher andere Touchpoints dann halt bedient, was wir gerade tun. Ist auch ein architekturelles Thema, das kannst du auch alles natürlich nachbauen.
Ja.
Also so ein Golden Profile für den Kunden, was ja ein CDP-Teil ist, eine 360-Grad-Blick, ja, das können wir natürlich auch mit unseren Möglichkeiten BI-seitig dann erfüllen. Und das ist alles fein, aber ich glaube, wenn es in die Aktivierung der Daten gehst und wenn du dann wirklich in die ganz digitalen Touchpoints gehst, dann musst du da noch was draufsatteln. Deswegen, wir sind auch da in einem Sprung, einfach dieses zeitliche Gap und auch die anderen Funktionalitäten von der CDP noch mehr in den Vordergrund zu rücken, und dann werden wir uns auch damit beschäftigen. Aber ich glaube, das wird dann in 1-2 Jahren wahrscheinlich eine Folge füllen können, aber heute noch nicht.
Ja, spannend. Ich glaube, ist auch die Frage, die Leute, die von keinem CRM, von keinem Kampagnenmanagement auf eine CDP wechseln, spüren einen größeren Mehrwert wie die wir bei euch, wo jetzt sozusagen ihr schon eine große, gute Infrastruktur aufgebaut habt, ihr jetzt eher drüber nachdenkt, nochmal Luft zu holen, alles nach links oder nach unten, wie auch immer man das sieht, also Richtung DWH, zentrale Intelligenz zu schieben, um dann wieder zu überlegen, wie man das Orchester aufbaut als Dirigent. Und das ist natürlich dann schon sehr spannend.
Aber der Punkt wird trotzdem, glaube ich, kommen, dass wir uns da nochmal expliziter Gedanken machen. Und die Lösung, die wir jetzt im Einsatz haben, eher klassischer Natur im Kampagnenmanagement, bietet auch noch Module, die in die CDP-Richtung gehen. Also auch da ist ein Pfad für uns, der spannend wird.
Ja, cool. Ja, Oliver, wir sind so ein bisschen an die Zeit angekommen. Ne? War sehr, sehr angenehm kurz. Ich glaube, es gibt noch mehr Themen, über die man sprechen kann. Mhm. Du darfst dir kurz überlegen, ob wir noch einen Punkt haben, den wir noch nicht besprochen haben. Aber ansonsten die Hinweis an alle, wer den Podcast zum ersten Mal hört oder den Podcast schon eine Weile hört, noch nicht abonniert hat oder noch nicht bewertet hat. Spotify und Apple Podcast gibt es die Möglichkeit. Macht es lieben gerne. Mein LinkedIn-Profil und auch das von dem lieben Oliver ist auch in den Shownotes drin. So, Oliver, fehlt uns noch was?
Nee, ich glaube nicht. Abschließender Punkt, ich glaube, wir hatten im Vorgespräch auch schon so gesehen, das könnte eine wilde Reise werden,
ja.
Aber ich hoffe, es war nicht zu wild und konnten ein paar Impulse setzen, aber hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
Ja, waren so ein bisschen die Themen, in die ich mich ja umtreiben. So ein bisschen war ja am Ende die Metapher-Analogie des Orchesters Dirigent. Wie positionierst du dich? Wie entwickelst du dich über die Zeit hinweg? Wie musst du dich positionieren? Ich glaube, für viele, die sehr operativ arbeiten, nicht immer zwangsweise interessant. Obwohl ich in der letzten Zeit, wo ich viele Teams führen durfte, immer wieder das Feedback bekommen habe, dass sie es schon interessiert, was ist die Strategie und auf was muss man achten und wie ist der Plan? Und von daher ist es, glaube ich, doch schon dann gut.
Sehr schön.
Super. Ja, die letzten 2 Fragen, lieber Oliver. Was machst du privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du dem Thema geben, das wir jetzt hier gerade besprochen haben?
Ich mache unheimlich viel Sport und ich glaube, das habe ich auch schon oft in deinen Folgen gehört, dass das wirklich so ziemlich jeder mittlerweile umtreibt. Mit einer Apple Watch ist es bei mir der Fall. Also ich gucke mir da wirklich alles an. Ich finde es super spannend. Ich track das alles. Ich schaue, wie es geht. Ich freue mich über Zwischenzeiten und solche Dinge. Also ich glaube, das ist einfach cool. Kann man viel mitmachen. Ich habe es noch ein bisschen mehr gemacht mal zu einer Zeit, aber mit Schlafen und was da alles aufgezeichnet wird. Das ist das eine. Und mittlerweile muss ich sagen, ChatGPT ist halt fast permanent offen für alles Mögliche. Das hat sich halt auch nochmal zusätzlich verändert in den letzten Monaten. Das ist schon ein ständiger Begleiter geworden. Das sind so, glaube ich, die Hauptverknüpfungen, also nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten, die ich mit Daten da mache. Und ansonsten, ja, der Filmtitel, ich hatte das vor 1-2 Jahren mal, als wir da mit DDC angefangen haben und so, ich bin fast dafür, jetzt mal einen anderen Filmtitel oder eine Analogie zu finden, weil wir sind einen guten Schritt weitergekommen. Ich habe immer diesen Film Matrix im Kopf, ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Der Klassiker
und ich hatte tatsächlich immer diese blaue und die rote Pille und war gespannt, wer denn da noch überzeugt werden darf, die rote Pille zu nehmen, mal hinter das Bauchgefühl, wie es erstmal erscheint, zu schauen und zu gucken, was die Daten dann wirklich im Hintergrund sagen. Ich fand das eigentlich immer ganz passend. Ich habe mein Team versucht, dazu überzeugen, dass man das Thema doch irgendwie dann nochmal als Story damit reinnimmt, um hier die DC-Kultur weiter anzutreiben. Ich glaube, ich hatte nur Spaß dran. Die anderen waren nicht so begeistert und man hat sich ein anderes Motto gewünscht. Aber für mich ist das immer noch ein ganz passender Film für das und immer noch auf der Reise, Leute von der roten Pille zu überzeugen.
Cool. Vielen, vielen Dank, Oliver, für die spannende Folge.
Danke dir, Jonas.